Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein Großereignis der Ökumene soll er werden, der zweite ökumenische Kirchentag Mitte Mai in München. Über 200.000 Katholiken, Protestantinnen und Orthodoxe werden erwartet. Ein prominenter Gast kommt jetzt jedoch nicht, der evangelische Theologe und Publizist Friedrich Schorlemmer. Er boykottiert den Anlass, dem er ökumenischen Etikettenschwindel vorwirft. Grund? Wie beim ersten ökumenischen Kirchentag 2003 bleibt auch am zweiten die eucharistische Gastfreundschaft tabu. Und zwar, weil die römisch-katholische Hierarchie ein gemeinsames Abendmahl nicht duldet. Heidi Kronenberg hat mit Friedrich Schorlemmer über seinen Boykott gesprochen.
Nicht mit mir, Friedrich Schorlemmer, so titelt Ihre Stellungnahme zum Fernbleiben vom ökumenischen Kirchentag. Ist Ihnen der Kragen geplatzt?
Ja, ich habe das 2003 erlebt, dieses Hickhack, und das wollte ich nicht wieder mitmachen. Dass wir einander nicht zum Tisch des Herrn einladen und jeder Christ selber entscheidet, ob er die Einladung annimmt oder nicht. Wenn das nicht stattfinden kann, dann ist es kein ökumenischer Kirchentag, sondern es ist eine gemeinsame Großveranstaltung von Evangelischen und Katholischen.
Was bezwecken Sie mit Ihrem Fernbleiben vom ökumenischen Kirchentag?
Ich möchte da mehr Ehrlichkeit. Und ich möchte, dass wir in der Substanz zusammenkommen. Sind wir eins in Christus oder nicht? Sind wir nur im Gebet eins und im Lieder singen oder nicht an dem Tisch, dessen Herren wir nicht sind? Und die katholische Kirche maßt sich weiterhin an, die Herrin über das heilige Abendmahl zu sein. Und das tut sie in der Weise, dass sie andere ausschließt, sogar Menschen offiziell ausschließt, die in konfessionsverschiedenen Ehen leben. Hier wäre ein wichtiges und notwendiges Zeichen und ein schönes Zeichen wichtig gewesen.
Sie sagen, Christen und Christinnen verlören durch die fehlende eucharistische Gastfreundschaft ihr Gesicht gegenüber anderen Religionen und Nichtgläubigen. Warum?
Tja, was sind denn das für Menschen, werden die anderen sagen, die nicht einmal Tischgemeinschaft haben, die einander ausschließen, wo es doch um das Mahl der erinnernden Vergegenwärtigung ihres Herrn geht, um das Mahl der Versöhnung. Wir bieten den anderen wirklich ein Schauspiel und kein schönes.
Gotthold Hasenhüttl, der katholische Theologieprofessor und suspendierte Priester, hat anlässlich des ersten ökumenischen Kirchentages 2003 alle Christinnen und Christen über die Konfessionen hinweg zur Kommunion eingeladen. Ich glaube, Sie waren da sogar dabei. Dies kostete ihn Lehrerlaubnis und Priesteramt. Nun hat Hasenhüttl auch für diesen Kirchentag dazu aufgerufen, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Lassen Sie mutige Katholiken wie Hasenhüttl nicht etwas im Regen stehen durch Ihren Boykott, Friedrich Schorlemmer?
Nein, ich wollte nur nicht wieder eine solche Feier am Rande, wie es immer hieß, des ökumenischen Kirchentages feiern und es auch nicht hinnehmen, den Skandal, dass ein Priester, der zu einem solchen Mahl einlädt, wie im 16. Jahrhundert zum Widerruf und zur Reue aufgefordert wird, da wird dieser Priester, der uns eingeladen hat, wie ein Aussätziger behandelt. So etwas möchte ich nicht nochmal miterleben.
Die kirchlichen Basisbewegungen am ökumenischen Kirchentag reagieren auf das konfessionelle Gezänk mit einem Gedächtnismahl. Mit einem von Laien geleiteten ökumenischen Gottesdienst, der auf den Vorsitz durch ordinierte und geweihte Personen verzichtet. Ist das vielleicht der richtige Ansatz, um die Blockade in der Ökumene zu überwinden?
Ja, ich finde es immer gut, wenn das Volk Gottes von überall her kommt. Und wenn es nicht anders geht, auch ohne kirchliche Erlaubnis, in evangelischer Freiheit, also in der Freiheit des Evangeliums, das Mahl feiert und dann auf die komplizierten Distinktionen der Theologen verzichtet und es ihnen wichtiger ist, zu beten und miteinander Brot und Wein zu teilen. Wenn die Laien Christen sich jetzt da das Recht herausnehmen, so tun sie das als Getaufte. Und Luther hat schon wunderbar gesagt, also was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich schon Priester oder Bischof oder Papst nennen. Es gibt nichts Höheres, als in Christus getauft zu sein.
Der evangelische Bischof Ulrich Fischer der Landeskirche Baden hat überraschend für die Anerkennung eines Ehrenprimats des Papstes plädiert, auch unter den evangelischen Bischöfen. Dabei nimmt er sich den Reformator Melanchthon als Vorbild, der im 16. Jahrhundert Friedensverhandlungen mit dem damaligen Papst geführt hat. Der Papst als Sprecher der Weltchristenheit, wie kommt das bei Ihnen an?
Na, ich finde die Erinnerung an den Versuch, die Spaltung der Kirche zu verhindern von Melanchthon ganz ehrenwert und großartig. Und ich könnte mir so einen Menschen wie Johannes den 23. als einen geschwisterlichen Bischof denken. Und dass der Bischof von Rom ein besonderer Bischof sein wird und bleiben wird, das ist historisch bedingt. Aber ich möchte keinen Papst über mir. Ich möchte keine Figur, die wie eine Gottesinkarnation gefeiert wird. Auch ein Papst, der eine Glaubenskongregation neben sich hat, die früher mal Inquisition hieß, die über alles bestimmt. Nein, eine Papstkirche, die nicht konziliar ist, die ist für mich nicht denkbar.
Der evangelische Pfarrer und Publizist Friedrich Schorlemmer, Heidi Kronenberg, hat ihn befragt. Der Ökumenische Kirchentag wird über Auffahrt in München stattfinden vom 12. bis zum 16. Mai. Auch in unserem östlichen Nachbarland Österreich sind etliche Fälle sexuellen Missbrauchs in katholischen Einrichtungen bekannt geworden. Ein tiefes Misstrauen gegen kirchliche Institutionen und eine erste Austrittswelle sind die Folgen. Für die römisch-katholische Kirche in Österreich ist das Thema leider nicht neu. Als 1995 der damalige Wiener Erzbischof Hans-Hermann Grohe beschuldigt wurde, in seiner Zeit als Religionslehrer Schüler missbraucht zu haben, war das der Beginn für die größte Kirchenkrise in Österreich nach 1945. Die Kirchenleitung hat daraus gelernt und verspricht nun volle Aufklärung und Hilfe für die Opfer. Dennoch ist die Krise auch beim Nachbarn deutlich spürbar. Sebastian Fleischer berichtet aus Österreich.
Als in Deutschland Anfang Februar immer mehr Fälle sexuellen Missbrauchs an katholischen Einrichtungen bekannt wurden, dauerte es nicht lange, bis auch in Österreich über neue Vorwürfe gegen katholische Priester berichtet wurde. Zunächst wurde ein bereits verjährter Missbrauchsfall aus den 70er Jahren im steirischen Stift Admont bekannt. Bald gingen immer mehr frühere Opfer sexueller Gewalt an die Öffentlichkeit. Vor 40 Jahren soll sich Erzabt Bruno Becker vom Salzburger Stift St. Peter an einem Kind vergangen haben. Das damalige Opfer gab auch an, der Erzabt habe ihm im Vorjahr 5.000 Euro Schweigegeld geboten. Und auch im Zisterzienserkloster Mehrerau in Bregenz soll es in den 70er und 80er Jahren mehrfach zu sexuellem Missbrauch gekommen sein. Die katholische Kirchenleitung reagierte prompt auf die fast täglich neuen Vorwürfe. Anlässlich der Frühjahrsvollversammlung der österreichischen Bischöfe Anfang März und eine Woche danach nahm der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn Stellung.
Natürlich tut es uns allen weh. Ja. Dieser Schmerz, so schmerzlich er ist, er ist im Vergleich zu dem, was die Opfer oft ein Leben lang zu tragen haben. Peanuts, Entschuldigung. Es muss uns primär um den Schmerz der Opfer gehen. Und wenn uns dieser Schmerz nicht trifft, dann sind wir alle Heuchler, angefangen von uns Bischöfen. Wir werden jetzt beschimpft. Heute hat mir jemand gesagt, ich bin bespuckt worden auf der Straße. Natürlich ist das schlimm und es ist ungerecht. Aber es muss uns zuerst um das Leiden der Opfer gehen.
Ein Bischof, der Demut gegenüber den Opfern zeigt, das war nicht immer selbstverständlich. Als 1995 die Vorwürfe gegen den damaligen Wiener Erzbischof Hans-Hermann Grohe bekannt wurden, als Lehrer im Knabenseminar Hollerbrunn einen Zögling missbraucht zu haben, hüllte sich Grohe wochenlang in eisernes Schweigen. Einige Kollegen wiesen die Vorwürfe brüsk zurück. Erst spät folgte ein schwammig formuliertes Quasi-Schuldeingeständnis Grohes und schließlich sein Rücktritt vom Amt des Wiener Erzbischofs. Es war eine Art des Umgangs mit der Öffentlichkeit, die heute nicht mehr vorstellbar wäre. Unter dem Eindruck der Causa Grohe hat jede Diözese Ombudsstellen für Opfer sexuellen Missbrauchs eingerichtet. Jene in der Erzdiözese Wien besteht seit 1996. Seit einem Jahr leitet sie der Psychiater und Psychotherapeut Johannes Wandschatter.
Für die meisten Opfer ist es extrem schwierig, sich wohin zu wenden, zu sagen, ich bin missbraucht worden. In der Kirche eine Organisation, wo die Menschen vertrauensvoll hingehen und sich Rat und Unterstützung für ihr Leben erwarten. Wir versuchen den Opfern die Scham zu nehmen. Wir versuchen den Opfern den Eindruck zu nehmen, sie seien unter Umständen Verräter der Kirche. Wir unterstützen sie in Form von Gesprächen. Vermitteln dort, was notwendig ist, längerfristig eine Psychotherapie. Wir bieten auch sozialarbeiterische Beratung und dort, wo es erforderlich ist, juristische Beratungen.
Der heute sensiblere Umgang der katholischen Kirche mit dem Problem des sexuellen Missbrauchs schützt sie aber auch in Österreich nicht vor einem massiven Vertrauensverlust. Eine Steigerung der Kirchenaustritte um 50% und mehr meldeten die Diözesen. An die Kirchenvertreter wurde der Vorwurf laut, zwar die einzelnen Missbrauchsfälle zu verurteilen, nicht aber die zugrunde liegenden Probleme anzusprechen, wie etwa die strenge Sexualmoral oder die hierarchischen Strukturen in der Kirche. Der katholische Publizist Hubert Feichtelbauer, Mitinitiator des Kirchenvolksbegehrens von 1995.
Wenn die Kirche jahrhundertelang so tut, als wäre jede Sünde auf dem Gebiet der Sexualität die größte und schwerste und himmelschreiendste, die man sich vorstellen kann, und wenn sie gleichzeitig die geweihten Amtsträger immer wieder über die Gemeinschaft aller Glaubenden, aller Getauften hinaushebt als etwas Besonderes, dann darf man sich nicht wundern, dass dann Verfehlungen dieser Amtsträger auf dem Gebiet der Sünde aller Sünden für einen ganz schweren Vertrauensbruch sorgen.
Die Kirche versucht sich zunehmend auch den Kritikern und Enttäuschten zu stellen. In der Karwoche feierte Kardinal Christoph Schönborn zusammen mit der kritischen Plattform Wir sind Kirche einen Bußgottesdienst im Wiener Stephansdom, bei dem Menschen die Möglichkeit hatten, in der Tradition der Klagepsalmen ihre Gefühle auszudrücken.
Ich bin wütend, mein Gott, meine Wut auf die kirchlichen Kinderschänder und Gewaltpädagogen ist unbeschreiblich.
Die Opfer und ihre Rechtsvertreter haben den Verein Opfer kirchlicher Gewalt gegründet, um eine Sammelklage gegen die Kirche vorzubereiten.
Sebastian Fleischer über die Lage in Österreich. Und hier Kurzmeldungen aus Kirchen und Religionen, heute von und mit Judith Wipfler.
Gleich drei namhafte Bischöfe der römisch-katholischen Kirche traten diese Woche von ihren Ämtern zurück. In Belgien der Bischof von Brügge, der, als er noch einfacher Priester war, einen Jugendlichen sexuell ausgebeutet hat. In Deutschland der Augsburger Bischof Mixa. Er hatte in seiner Zeit als Stadtpfarrer Kinder geschlagen. Und schließlich Bischof Moriarty in Irland. Ihm wird zur Last gelegt, die tausendfachen Misshandlungen von Kindern in kirchlichen Einrichtungen systematisch vertuscht zu haben. In Irland forderten Kirchenmitglieder und Öffentlichkeit schon seit über einem Jahr Moriartys Rücktritt. Einige Kirchenhistoriker bezeichnen es als Paradigmenwechsel, dass Bischöfe jetzt in dieser Weise Konsequenzen aus ihrem Fehlverhalten ziehen. Es zeige das historische Ausmaß der Krise in der römisch-katholischen Kirche. Der Dalai Lama darf diesen Mai nicht nach Russland einreisen. Die russischen Behörden verweigern dem geistlichen Oberhaupt der Tibeter das Visum für einen geplanten Besuch in der südlichen Teilrepublik Kalmykien, einem Zentrum des Buddhismus in Russland. Moskau begründet den Entscheid mit den Feiern zum 65. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Hier wolle man mit China gemeinsam den Sieg feiern und die Volksrepublik nicht verärgern. Erstmals wird in Deutschland eine Muslima Ministerin. Im Bundesland Niedersachsen soll die türkischstämmige Aygül Özkan am Dienstag vereidigt werden. Und zwar als Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration. Sie ist Mitglied der CDU, der Christlich-Demokratischen Union. Das C habe sie besonders angezogen, sagt die Muslimin Özkan. Denn das C stehe für Werte wie Familie, Zusammenhalt und Nächstenliebe. Werte, die auch sie als Muslima lebe. Clara Obermüller ist seit gestern Ehrendoktorin der Theologie. Die Universität Zürich verlieh der Publizistin diesen Titel und würdigt damit ihre profunde Arbeit als Kirchenjournalistin. In reformiertem Hause in Zürich aufgewachsen, studierte sie Literaturwissenschaft und Geschichte. Als Literaturkritikerin ist sie über Schweizer Grenzen hinaus bekannt, etwa als Jurymitglied des Ingeborg-Bachmann-Preises. Gefragt ist sie nach wie vor als kenntnisreiche Beobachterin der römisch-katholischen Kirche. Die nunmehr 70-jährige Publizistin ist jetzt im Unruhestand und beschäftigt sich in ihren neuesten Büchern mit Altsein und Werden. Heute starten in Israel rund 500 Sportlerinnen und Sportler den 7. Friedenslauf Johannes Paul II. Der Lauf führt von Bethlehem nach Jerusalem. Neu in diesem Jahr ist, dass auch israelische Läufer von Anfang an mit am Start sein dürfen. Zudem wird es ein multinationales Volleyballspiel am Checkpoint geben. Johannes Paul II. Sei ein Freund des Friedens und des Sports gewesen, erinnern die Veranstalter. Morgen wird dann in Galiläa ein Evangeliumspfad eröffnet. Künftig soll die Strecke von Nazareth bis Kafarnaum auf dem Velo oder auch zu Fuß gepilgert werden. Der Evangeliumspfad ist ein gemeinsames Projekt des israelischen Tourismusministeriums und italienischen Sportlerinnen und Sportler. Sie werden bei ihrem Lauf heute von hunderten italienischen Pilgern angefeuert.
Soweit der Blickpunkt Religion. Zum Nachhören finden Sie die Sendung ab morgen auch im Internet bei uns auf drs2.ch. Und hier noch ein Hinweis auf 52 beste Bücher. Die Sendung hören Sie gleich heute nach den 11 Uhr Nachrichten. Der Pfarrer und Lyriker Kurt Marti ist dort zu Gast. Es geht um das gerade erschienene Buch Notizen und Details, eine Sammlung von Martis Kolumnen aus 4 Jahrzehnten. Auf die Frage, wie er sich selbst politisch einordnen würde, antwortet der 98-jährige Kurt Marti.
Ja, ich würde sagen, christlich links. Ein linker Christ oder ein christlicher Linker, weil ich denke, Jesus war auch links mit seinem Eintreten für die Schwachen und die Entrechteten. Und je mehr ich dann Theologie studierte und Theologe wurde, desto mehr rutschte ich unwillkürlich nach links, ohne einer Partei anzugehören. Ich war nie in einer Partei und sagte etwas vorlaut vielleicht, meine Partei ist die Kirche und ich versuche, die politisch auch zu wecken und ihr ein politisches Profil zu geben, damit sie nicht immer nur sich anpasst an den gesellschaftlichen jeweiligen Jetztzustand. Die Kirche ist eine große Anpasserin. Ich möchte, dass sie das aber nicht bleibt, weil das mit dem Evangelium von Jesus nicht zusammenpasst.
Kurt Marti, heute in der Sendung 52 beste Bücher, gleich nach den 11 Uhr Nachrichten hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.